du überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir schon.
Ricky, jetzt reicht's.
Ja, jetzt reicht's. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Wir sind wieder auf Sendung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Fest und flauschig heißt die Sendung. Wir sind ja. Jan und Olli. Es ist ein lassiver Sommertag.
Ja, das ist die Woche, in der es eigentlich drei Fest und flauschig Sendungen gab. Oder gibt. Am Mittwoch ist die verschwundene Sendung erschienen, letzte Woche.
Stimmt.
Die deutsche Sendung. Heute ist das Thema.
Wir haben ein kleines Thema diesmal.
Genau,
wir
haben ein kleines Geschichte Thema. Der Menschheit. Und ich sage das direkt zu Beginn. Sonst ist Olli immer scheiße drauf. Ich bin beschissen drauf heute. Ein harter Tag heute.
Wirklich? Aber du hast doch Urlaub.
War heute bei Ikea.
Okay, dann alles, mehr musst du nicht sagen. Das ist, ganz ehrlich, mehr musst du nicht sagen. Ich bin tatsächlich mit eben, eine Freundin von mir hat mich mal bei Ikea rausgeschickt, weil sie meinte, ich habe so einen aggressiven Eindruck gemacht und bin so cholerisch da rumgerannt. Ist unerträglich. Sowas ist unerträglich. Ich möchte auch keinen Fuß mehr. Es gibt so Leute, die sind so politisch und sagen, ich möchte nie wieder Amerika betreten oder so, weil es ist das Land der Waffen oder der, also so her. Und ich bin jemand, der sagt, ich möchte nie wieder einen Ikea-Store betreten. Also ich kann das alles völlig verstehen. Es war bestimmt ein Albtraum, oder?
Es war ein absoluter Albtraum. Ikea in Köln ist schön, also muss ein bisschen fahren, aber ist schön geworden, Neubau. Gibt ja zwei in Köln, Godorf und Butzweilerhof.
Ein großer, richtig groß, haben wir einen richtig großen
Riesengroß. Riesengroß. Und wie immer, es beginnt ja schon damit, dass man sein Auto mal falsch parkt, weil die ganzen Ikea-Geeks, die stellen ihr Auto mal so hin, dass sie direkt am Eingang stehen, dass sie nicht so weit das Ding schieben müssen. Und ich weiß immer nicht ganz genau, welcher Parkplatz der richtige ist.
Und dann kurft man immer drumherum.
Dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt hier stehe, ja, dann komme ich nachher vom Ausgang ganz gut hin. Man steht natürlich immer falsch, man verwechselt immer Eingang und Ausgang. Und am Ende war ich dann so weit weg, dass ich habe mir die Reihe nicht gemerkt. Und bin dann am Ende mit diesem komischen Wagen mit allem drauf da irgendwie eine halbe Stunde über den Parkplatz gegondelt. Damit beginnt's schon mal.
Ja.
Erste schlechte Laune. Und dann dieses faschistische Kundenleitsystem in dem IKEA. Man ist nicht erlaubt, rückwärts mal irgendwie irgendwo durchzugehen, wo man mal, weißt du, wir sind
wenn du einmal Typen, drin bist, kommst du nie wieder raus.
Ja, wir sind beide so Typen, ja. Wir mögen die Abkürzung. Wir mögen
gibt's
gerne mal,
nicht.
Wir machen,
gibt's da nicht.
Gibt's da nicht. Mal eine Ecke mitnehmen oder was, nicht möglich. Du musst dir den ganzen Scheiß angucken. Die haben sogar unten im unteren Bereich, wo die Teelichter stehen und die Gläser und so, da konnte man immer früher relativ schnell runter und dann mit so zwei kleinen Durchgängen konnte man dann schnell in dieses Lager, wo man die Sachen aus dem Regal holen kann. Haben sie alles zugebaut. Gibt es nicht mehr.
Du musst durch die ganze Wohnabteilung durch. Früher konnte man abkürzen. Und im Ikea hier am Tempelhof ist es nämlich genauso. Da gehst du oben hin und wenn die Rolltreppe dich nach oben gebracht hat, gibt es keine Rolltreppe mehr zurück. Dann müsstest du wie so ein Vollidiot. Ja, du müsstest wie die Rolltreppe wieder runterlaufen.
Bei der Treppe ist so eine Schranke davor bei der Treppe, dass man da nicht durchkommt. Was ist das nur für ein faschistischer
Ikea, einmal drin kommst du nie wieder raus. Es sei denn, du bist Snake Plissken, die Klapperschlange. Kennst du den Film noch?
Ich bin trotzdem, ja, ich weiß.
Die
ja.
Klapperschlange.
Ich bin mit Ikea erfahren. Also ich bin Ikea-Kunde seit ich ausgezogen bin. Und das ist total lustig. Je älter man wird, desto weniger Teile von Ikea hat man in seinem Haus. Und je mehr Gefallen findet man daran, mal ab und zu auch mal, keine Ahnung, Möbel irgendwie woanders zu kaufen.
Nee, das ist ja die Scheiße. Was ich nämlich gelernt habe, ich wollte es nämlich, als ich umgezogen bin, genauso machen. Ich wollte mal nicht zu Ikea, sondern einem anderen Möbelhaus. Und bin ich da reingegangen, habe mir die Sachen angeguckt, habe gedacht, das Sofa finde ich ganz gut und bin dann zu einer Verkäuferin gegangen und dann meinte die, ja, das dauert dann 8 bis 16 Wochen, bis wir das zu Ihnen bringen. Das ist nämlich der einzige Vorteil, den Ikea hat. Du kriegst die ganze Scheiße direkt in die Tüte oder irgendwie im Karton mitgeliefert. Also kannst es gleich mitnehmen. In normalen Möbelhäusern, das hat man ein bisschen vergessen, muss man teilweise lange warten. Leute haben auf ihre Küche gewartet und sind gestorben in der Zeit. Das war nicht in der DDR-Zeit. Wir reden jetzt hier in der Westzeit, ne?
Das stimmt. Ja, das ist bei Ikea, das ist der große Vorteil. Aber ich habe wirklich auch da mal gegessen bei Ikea. Das ist total
Kottbüller,
krass, wie sich das könnten natürlich. Also
8, auch, 16 oder 24?
Das sind 10, 15 oder 20.
Ach so, genau.
Die kleine Portion. Ich habe sonst immer die mittlere genommen. Am Ende aber festgestellt, dass ich von den Köttbullern, also nach 10 eigentlich genug habe. Meistens esse ich nur 8. Also ich esse wirklich, ich habe auch heute nur 8 Stück gegessen und habe die restlichen dann weggetan.
Ich hole mir meistens, aber komischerweise, ich nehme mir 20 mit und esse dann so 10 und die anderen tue ich mir in die Tasche und trage die so rum und knabber die dann so den Tag über weg und habe dann auch immer eine kleine Überraschung für andere Leute dabei.
Ich habe ja gehört, es gibt Leute, die stecken ihre Kinder in Smallland und zwar länger als eine Stunde. Man darf eigentlich nur eine Stunde, aber es gibt Leute, die haben kein Geld für die Kita und die gehen mit ihren Kindern in Ikea morgens um 9 und dann werden die Kinder in Smallland gesteckt und abends um 16 Uhr wieder abgeholt. Habe ich gehört.
Ja, wenn du denen noch eine Tavor oder so ein Beruhigungsmittel irgendwie gibst, was es da so gibt, dann ist das auch für die völlig in Ordnung. Dann merken die gar nicht, dass die da schon sehr, sehr lange drin sind. Aber das ist natürlich ein Insider-Gag. Der
mega, also ich war mega, wirklich mega, mega aggro. Und ich habe diesen Köttbullar-Teller heute gegessen und die haben irgendwie komisch geschmeckt. Die haben irgendwie anders geschmeckt als sonst und die haben so, also gar nicht schlecht oder so, sondern der Geschmack war irgendwie so, man dachte so...
Ja, und die braune so Soße, Pommes und Preiselbeeren, ne?
Ja, ja, dann habe ich so viel Preiselbeeren draufgetan, dass mir die Köttbullar nicht mehr geschmeckt hat. Ich wollte eigentlich nur Kleinigkeiten mir kaufen, ein Regal fürs Arbeitszimmer. Und natürlich dann immer wieder die Demütigung am Ende, den ganzen Scheiß ins Auto zu bekommen. Viel zu kleiner Wagen und völlig überschätzt, was die eigenen Kräfte angeht. Man kriegt es gerade so aus dem Regal raus, aber das hat wirklich eine halbe Stunde gedauert, das in den Wagen reinzustecken. Ist egal, ich bin auf jeden Fall schlecht gelaunt deswegen. Das Thema ist heute Geschichte der Menschheit.
Genau, da sind wir schon beim richtigen Thema. Man fragt sich eigentlich, ich frage mich jeden Tag ein, zwei Mal, wie haben wir das eigentlich geschafft, die Menschheit so lange noch am Leben, also wieso hat das so lange, geht das so lange schon gut? Vor allem, wenn man hier mit dem Auto fährt, ich bin jetzt gerade zum Prenzlauer Berg gefahren, also die Torstraße längs und die Fahrradfahrer teilweise, die da so längs fahren, so völlig, auch so eine Mutter mit diesem Anhängerwagen, weißt du, diesen, wo sie so drei Kinder sich reinlegen können, so fährt so links, rechts und dann knallen da die Wagen vorbei und ich guck mir das so an und denk so, das wie lange geht das schon alles gut? Auch generell mit der Menschheit und so, dass man noch am Leben ist. Also, dass generell, dass wir uns noch nicht selber ausgelöscht haben, bei dem großen Talent dazu, alles, jetzt kommt der kritische Unterton, alles kaputt zu machen, zu vernichten und auch manchmal waghalsige Sachen zu machen, so, ne? Es ist ein kleines Wunder, dass die Menschheit noch existiert. Damals, ich meine hier zur Höhlenzeit und so noch, also da war das ein Wunder, aber es ist auch jetzt ein Wunder. Also ich finde, die Menschheit ist ein Wunder, wirklich. Siehst du es nicht so?
Ja.
Du bist heute echt scheiße drauf.
Weißt du, normalerweise...
Das Wunder des Lebens, Jan.
Hast du so eine Tirade von dir, da fange ich immer an, irgendwas anderes zu erzählen, aber bei mir ist irgendwie Sackgasse. Ich weiß nicht, ich muss...
Dann mach doch mal was Neues.
Ich muss auch über eine Sache nachdenken, die gerade hier Ansa, dein Mentor, dein großer Mentor, der gerade eben noch
mein gesagt Manager.
Hat, Jan, mach doch mal Urlaub. Ich habe lange keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Weißt du, Urlaub mit Handy aus und nicht aufs Handy gucken und
Hast
so.
Hast du auf Malle Handy angehabt?
Ja, die ersten 3-4 Tage nicht und dann wurde es mir langweilig. Und dann habe ich festgestellt, es ist zu weit zum Kiosk. Und dann habe ich das iPad angemacht, um mir die Zeitschriften runterzuladen. Das ist ja wirklich, und das Problem ist, wenn du das iPad erstmal anhast, dann guckst du halt auch ins Netz rein.
Und dann bist du ganz schnell auf einmal auf Pornhub oder so.
Also ja, gar nicht so. Das Problem ist ja tatsächlich, dass irgendwie andauernd irgendwie irgendeine Scheiße irgendwo steht. Und das einen dann... Ja,
dann geh doch mal mit Sven Feeth zum Beispiel. Sven Feeth, der DJ. Der macht einmal im Jahr Ayurveda-Kur oder so. Mhm. Und dann mach doch mal sowas, da wo du wirklich auch gezwungen bist vielleicht. Oder geh mal in ein Schweigekloster. Kenne ich eine Freundin von mir, die war im Schweigekloster. Nach 3 Tagen hat sie gesagt, hat sie keinen Bock mehr zu schweigen. Ist abgehauen wieder. Aber wie wäre das denn mal? 7 Tage Schweigekloster.
Ja, kann man Leonard sich aber Cohen. Alleine machen, schweigen?
Ja, aber das machst du ja sowieso nicht. Da bist du ja dazu angehalten zu schweigen. Leonard Cohen, er hat mit Mitte, Ende 40 seine große, nachdem er alles hier, exzessives Leben, Alkohol, Zigaretten, was weiß ich, viele Frauengeschichten, irgendwann war ein ausgebrannter alter Tiger, hat gemerkt, ihm gehen die Kräfte davon, aber er will jetzt ja auch noch nicht sterben, aber er merkt, ein neuer Abschnitt seines Lebens beginnt und dann hat er sich damals einen Buddha, also so einen Meister gesucht, so einen Zen-Meister irgendwie oder so im Kloster, einen Mönch und den hat er gepflegt. Er wurde sozusagen Untertan, es wird ein Diener oder so und war dann für diesen Mann zuständig, für diesen weisen Mönch, der ihn dafür gelehrt hat. Und der Typ hat noch bis vor 3 Jahren gelebt, ist irgendwie 115 geworden oder so. Leonard Cohen hat wahrscheinlich auch gedacht, ja geil, der Typ ist 90, das mache ich noch 1-2 Jahre und so. Und hat sich dann verpflichtet und musste den auch noch bis vor ein paar Jahren hier essen machen. Wenn du in die Position, oder geh doch einmal zum Sozialamt, Halbtagsjob. Nee, ist ja auch kein Urlaub,
stimmt, ja. Es ist einfach, mir fehlt diese Portion Wellness, weil ich weiß auch nicht, ich bewundere das so an dir, dass du einfach mal sagst, ich hau mal ein Wochenende ab, ich bin mal raus oder so.
Aber dann mach das doch mal.
Ich kann nicht mehr in Saunas gehen, weil irgendwie mir Leute auf den Pimmel gucken. Dann kann ich nicht.
Dann mal den doch witzig an. Dann behalt, also oder mach doch noch eine kleine
Überraschung. Was man nicht verstecken kann, muss man betonen.
Ja, genau. Mal den doch an oder mach da 2 Augen mal darauf oder so irgendwie, damit die auch sich ertappt fühlen dabei.
Nein, aber wieso? Mich fuckt das ab. Irgendwie dieses seit ein paar Monaten dieses Ding, dass man wirklich nicht mehr rausgehen kann, ohne dass Leute irgendwelche Selfies mit einem machen wollen. Das ist wirklich, ich finde das jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich finde das wirklich anstrengend gerade.
Das glaube ich.
Und ich war heute im Ikea und das ist wirklich, ich laufe dann dahin, setz mich wie immer alleine da an. Übrigens, warum ist es eigentlich so, dass sobald du den IKEA betrittst, das Handy nicht mehr funktioniert. Das Handy ist einfach, es gibt keinen Empfang im IKEA. Bauen die irgendwelche komischen Störsender da ein, damit du niemanden anrufst?
Du sollst dann Möbel, da du bist ein Sklave der Möbel da in diesem Augenblick.
Wirklich, du bist wirklich, bei IKEA bist du wirklich, da bist du wie beim, wie am Flughafen und im Flugzeug, wo du nichts bist, wo du wirklich durchgeschleust wird wie so eine Murmel in der Murmelbahn. Da bist du gar nichts, nichts wert. Du wirst einfach durch so ein Labyrinth des Irrsinns durchgedrückt.
Und du wirst reduziert als Käufer. Du bist da nur noch ein Käufer.
Alter, wenn ich bei Eurowings, wenn ich nochmal eines von diesen ekelhaften, harten Ciabatta-Brötchen mit diesem Flügelkäse, wo die am Rand schon ganz hart sind, wenn ich dann nochmal so, dass er so lieblos hingeschmissen bekomme. Und das ist schon diese Premium-Versorgung, wenn man irgendwie ein Flugbuch bekommt von irgendeiner Firma oder sowas, dann buchen die einen da Economy Premium und dann sagen die einen auch den Namen, Herr Böhmermann, hier, dann schmeißen die dieses Ciabatta dahin.
Ciabatta the Hut, Alter.
Ja. Ja, ich weiß, ich bin irgendwie...
Ja, ich merke das schon, Jan, aber Paul, ich gebe dir mal kurz ein paar entscheidende Tipps. Nee, das, da kann ich nicht auch mal als lieber Weggefährte, ich sage jetzt mal lieber, setze ich davor für mich selber schon mal, als lieber Weggefährte dir ein paar Tipps geben. Ich habe mir jetzt, auch wenn das Leute arrogant finden, das mache ich jetzt, wenn ich irgendwo stehe und aus dem Nichts kommt jemand an, sagt, können wir schnell ein Foto machen, dann gucke ich den an und sage, warum denn? Und wenn der dann sagt, ja, weil du ja hier gerade stehst, oder ja, ist für einen Freund, der ist mega Fan von dir, dann sage ich, nee, sorry, kein Bock drauf. Weil, wenn man noch nicht mal die Möglichkeit mehr hat, ich habe nirgendwo unterschrieben, dass ich ein Selfie-Typ werde, der immer bereit steht für Leute, um Fotos zu machen, damit die sich kurz auf Facebook geil fühlen oder sonst was. Weil die wenigsten sagen dann sowas wie, neulich saß ich im Restaurant, da kam ein kleiner Junge an und meinte, ey, ich guck dich immer bei Zirkus Halligalli und so. Bin ja kaum noch da, aber ich bin, und er meinte, das ist immer das Witzigste von allem. Der sagt wenigstens irgendeine nette Sache zu mir. Und dann habe ich dem natürlich mit dem Foto gemacht, weil der nett gesagt hat. Aber wenn jemand sagt, können wir mal ein Selfie machen und warum? Ja, weil du Olli Schulz bist, weil du hier stehst. Dann sage ich, ah nö, das ist keine Lust. Kannst ja, und dann sage ich auch mal, du kannst ja wenigstens mal einen netten Satz sagen. Sorry, aber das ist ja nicht so, man ist ja nicht so, ja, Foto machen, tschüss. Ich finde das unpersönlich, ich finde es auch doof und man wird dann auch zu so einer so reduziert für so, weißt, ja, was, Öffentlichkeit.
Weißt, was mir im Urlaub passiert ist?
Oh nein.
Ich bin am Ballermann langgelaufen, ganz alleine. Also wollte mal ein bisschen runterkommen von Kala Ratjana, bin dann am Ballermann langgelaufen. Und dann kamen so 5 Mädels hinter mir her, so eine Reisegruppe, wahrscheinlich Abifahrt oder sowas, wahrscheinlich so ein 17, 18, 19.
Ja.
Und dann haben nämlich, einer hat mich erkannt, aber auch nicht so richtig. Dann kamen die auf mich zu, aha, können wir ein Selfie machen? Aha, und dann merkte man schon, dass sie nicht ganz sicher waren, wer ich bin. Und dann fingen die an, untereinander zu reden. Na, warte! Ah, sag mal, wer ist denn das nochmal? Euch ist schon klar, dass ich vor euch stehe, während ihr euch gegenseitig fragt, wer ich nochmal bin.
Oh, das ist fürchterlich.
Ah, gib mir mal ganz kurz einen Tipp, bitte. Bist du ein Schauspieler?
Oh Gott. Dann
hab ich gesagt, nee, pass mal auf, Leute. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ihr könnt euch mal ein bisschen im Internet zusammensuchen, ob ihr vielleicht rausfindet, wer ich bin. Wenn ihr das rausgefunden habt, dann könnt ihr nochmal kommen.
Und dann wird einem Arsch hinterhergerufen, hatte ich neulich
auch. Nee, überhaupt nicht. Dann haben die angefangen, auf ihrem Handy rumzudrücken und zu suchen, rauszufinden, wer ich bin.
Oh Gott.
Und standen da bestimmt 5 Minuten. Ich bin einfach schon weitergelaufen, war dann ungefähr 1 Kilometer weiter weg. Auf einmal kamen die hinter mir hergelaufen, tippten auf die Schultern. Wir haben's! Können wir ein Selfie machen? Daniel Brühl? Und ich,
Quatsch, also, wirklich?
Ohne Scheiß. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren kann, dass mich irgendjemand mit Daniel Brühl verwechselt. Wahrscheinlich einfach B und Ü oder Ö. Ich weiß gar nicht. Oder einer hat einfach Daniel Brühl gesagt. Nee, Mann, Matthias Schweighöfer. Nee, das war nicht Matthias Schweighöfer. Ein anderer, warte. Daniel Brühl! Das ist es! Dann haben sie den eingegeben und dann gab es wahrscheinlich ein Foto, wo ich irgendwie so ähnlich aussah. Keine Ahnung.
Naja, man darf sich ja
nicht weitergehen.
Es klingt dann auch immer doof, wenn Leute das merken, dass man sich als Prominenter darüber irgendwie beschwert, dass Leute Selfies machen wollen. Aber es ist halt einfach, es reißt dann aus dem normalen Leben raus. Und ich finde auch, wenn jemand, ich habe mal den Bassisten von Halloween, ne, eine Metalband aus den 80er, 90er Jahren, den habe ich mal getroffen in der Spitaler Straße. Markus Großkopf, ich kenne noch die ganzen Namen von der ganzen Halloween. Hi Halloween, beste Metalband der 80er gewesen in Hamburg, hatten damals die tolle Platte Keeper of the Seven Keys Part 2 mit Michael Kiske am Gesang, Kai Hansen an der Gitarre, Michael Weikart und Markus Großkopf am Bass. Und ich bin so durchgedreht, den zu treffen, weil ich einfach so ein Metal-Fan war und bin ihm 10 Minuten in der Ecke gelaufen. Das klingt jetzt absurd. Ich war damals auch 15 oder so und hab wirklich, mir haben die Beine gezittert, weil ich unbedingt kurz einfach dem sagen wollte, wie toll ich die Band finde, wie toll ich Keeper of the Seven Keys Part 2 finde. Und bin ihm so, hab dann so hinterm Regal bei Brinkmann, so einem Elektroladen damals so geguckt, hab den so beobachtet, so ein bisschen. Und dann irgendwann, als ich wirklich dachte, das wird alles mega peinlich, bin ich hin und meinte, sorry, bist du nicht der Bassist von Halloween? Er so, ja, Logo bin ich, klar, kennst mich oder was? Und ich so, ja, ich voll geil und so. Und dann hat er sich 5 Minuten Zeit genommen und der hat mich total glücklich gemacht und hat mit mir einfach darüber geredet. Und das war ein voll schöner Moment für mich. Und ich finde auch, dass sowas viel geiler ist. Wenn du mal jemanden, den du wirklich schätzt, toll findest, dem sagst, was du cool findest, und der nimmt sich kurz Zeit. Und wenn jemand irgendwie Bock hat, mit über was Interessantes zu reden, dann nehme ich mir gerne die Zeit. Aber nur so ein Selfie finde ich echt scheiße. Weißt du?
Und das ist so,
nee, ja, das ist kein Aufruf
zum Auf.
Nein, das ist jetzt kein Aufruf
zum Stören.
Ja, aber und dann kann man aber auch höflich sagen, sorry, ich bin hier gerade im Gespräch, oder wenn ich mit Kindern unterwegs bin oder irgendwas so, dann will man auch nicht gestört werden. Das, die meisten Leute checken das auch, die raffen das auch. Nur die,
das passiert auch ganz selten, dass man angenervt wird, das muss ich schon sagen, aber ich, dieses Gefühl, was wenig Leute nachvollziehen können, dass du nicht mehr anonym irgendwo rumlaufen kannst, dass du nicht mehr irgendwie irgendwas machen, keine Ahnung, in einen Sexshop gehen.
Ja, bei dir ist das ja noch viel schlimmer als bei mir. Bei dir ist das ja momentan vielleicht wirklich gerade noch so, dass du, weil habe ich auch überlegt, weil du ja wirklich so viel in den Medien warst, ob man dir vielleicht mal eine gute Verkleidung basteln sollte.
Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich, wenn ich zivil unterwegs bin, eigentlich erkennen mich, glaube ich, gar nicht so viele Leute. Aber das, diese Paranoia, die immer mitschwingt, das ist schon was. Ich weiß noch genau, als ich Joko und Klaas kennengelernt habe und ich mit Klaas auf Tour war und wir dann irgendwie in den Städten durch die Fußgängerzonen gelaufen sind, ich gedacht habe, Alter, wie krass ist das denn? Alle Leute quatschen Klaas an, der wird andauernd mit, wie mich das genervt hat.
Und vor allem, quatschen ihn immer an, ey, bist du nicht Joko und Klaas? Das ist ja auch mal aufgefallen, wirklich. Ich bin mit Klaas
auf. Bist du nicht Joko und Klaas? Nein.
Nein, ich bin der einig. So ja, du bist doch der von Joko und Klaas. Das ist immer, bist ist mir
du,
auch aufgefallen.
Bist du Joko und Klaas? Ja, ja, weißt, aber ich fand das damals schon so beängstigend, habe gedacht, oh Gott, das wird mir zum Glück nicht passieren. Das ist mir zum Glück auch so nicht passiert. Also die Leute haben schon mehr Distanz, aber das subjektive Gefühl, dass du nicht mehr frei bist. Ich weiß, Augen auf bei der Berufswahl und so, man hat auch alles schöne Seiten.
First World Problems ist, und so, ja.
Ich weiß, es ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem ist das, also psychologisch ist das sehr interessant. Das können sehr wenig Leute nachvollziehen, was das mit einem macht, wenn du weißt, du bist nicht mehr anonym in der Welt unterwegs. Ja. Und oder kannst du nicht einfach mal den Kapuzenpulli anziehen, scheiße aussehen. Wobei das Geile ist, ich kann eigentlich rumlaufen, wie ich will. Am Ende sagen die Leute immer, ach ja, guck hier, der Künstler. Lass ihn doch.
Das ist man darf jetzt mal die Vorteile dieser ganzen Geschichte nicht irgendwie vergessen. Man hat auch
Birkis. Ich bin ohne Scheiß. Ich habe von meiner Mutter Birkenstock-Sandalen geschenkt bekommen und ich ziehe die einfach wahnsinnig gerne an. Und zwar offene, ohne Socken, schön mit Barfuß rein, Füße ein bisschen pflegen.
Hast du dir die Füße machen lassen? Wollte ich gerade sagen.
Bimsstein gekauft. Bimsstein, da lecke ich immer dran und wenn er schön nass ist, dann rubbel ich den hinterher über die Füße drüber.
Freundin von mir hat ihrer Mutter zum Geburtstag so eine Raspelmaschine gekauft, damit man die Hornhaut wegmacht. Und da war ich so neidisch, dass ich mir das jetzt auch abgeguckt habe.
Kann man auch Parmesan mitreiben.
Genau, und jetzt, zum Beispiel das Deutschlandspiel gegen Italien, ne? Das habe ich schön, da habe ich mir schön die Füße weggeraspelt. Da habe ich nach unten geguckt, jetzt wird der Fuß aber langsam sehr, sehr dünn. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht da irgendwie, hätte ich mir fast den ganzen, weil es so viel Spaß gemacht hat, hätte ich fast den ganzen Fuß weggeraspelt. Also wirklich, weil da auch sehr viel Hornhaut dran ist. Ich meine, meine Füße sehen wirklich aus wie so ein ausgetrockneter Fluss oder so von unten, weißt du, oder so ein prähistorisches Ding.
Das ist das Alter, das denkt man ja auch immer nicht als Jugendlicher, wenn man so auf die 30 zugeht, irgendwann merkt man es dann. Das ist die ersten Verfallserscheinungen am Körper, es fängt an den Füßen an. Diese Haut, die wird dann doch schwer trocken, anders als früher, wo man einfach so zarte jugendliche Füße hatte. Das ist einfach, man muss mittlerweile gegencremen. Aber ich bin da auch ganz... Wir müssen mal ein kurzes Päuschen machen.
Ja.
Die Geschichte der Menschheit heute ist fest und flauschig am 10. Juli. Du bist heute jetzt wirklich in Chicago, nachdem wir ja Mitte der Woche eine Sendung gesendet haben, die wir eigentlich dafür für dieses Wochenende vorgesehen hatten.
Genau, aus technischen Gründen einer Person, die leider
verstorben ist
mittlerweile. Die leider die Sendung nicht aufnehmen kann, weil sie mit Jochbeinbruch gerade im Krankenhaus liegt. Diese Person wird aber wieder zu uns kommen. Wir sind in Gedanken bei dir. Blöd, dass dieser Typ dir aufgelauert hat. Der so groß war wie ich, als du dein...
Und meine Stimme hatte.
Oh ja, genau. Nee, lass uns Pause machen. Die Geschichte der Menschheit. Ich finde Ikea, das sind alles schon richtige Themen. Die Füße werden alt. Wirklich so. Aber weißt du was? Lieber, dass die Füße alt...
Die Füße werden alt.
Ich habe relativ junge Füße noch. Also das muss man wirklich sagen. Und das ist ja das Schöne. Du bist ja auch kein riesiger Fußfan. Aber es gibt so Leute, manchmal, wo man sieht, denkt so, Mann, das ist echt ein schöner Fuß. So, also wo man so sagt, so noch nicht mal so irgendwie sexuell oder irgendwas, wo man denkt, die hat echt einen schönen Fuß. So, wo dann,
nee, ich finde, ich ganz ehrlich, wenn ich mir einen Körperteil aussuchen müsste, was ich an mir selber wirklich wunderschön finde, ist also mein Penis und die Füße.
Wirklich?
Wahnsinnig schön. Ganz edle Füße, Goldfuß.
Der Goldfuß, Jan Böhmermann. Willst du dir zuerst, weil du so ein bisschen drümmelig bist, heute einen kleinen Song wünschen?
Ich bin ein bisschen böhmelig. Ich wünsche mir heute was. Ich wünsche mir von dem Album Hannes Wader singt Arbeiterlieder. Hier ist Hannes Wader mit Die Internationale.
Hallo.
Einfach mal so.
Gibt's das bei Spotify?
Das gibt's bei Spotify.
Die Internationale?
von Hannes Wader gesungen. Ja, genau. Und das Geile ist, wie du hörst, dieses ganze bürgerbewegte Publikum anfängt mitzusingen. Weißt du? Diese ganze, ich weiß gar nicht, wann wurde das denn aufgenommen? Ich guck mal kurz rein.
Hab ich schon mal meine Hannes Wader-Geschichte erzählt?
Mach doch einfach gleich.
Ja, hast du Lust, die zu hören?
Sehr gerne.
Das ist nämlich die Geschichte der Menschheit auch, also eine meiner unangenehmsten. Nee, ich glaube, ich habe die schon mal erzählt. Aber ich erzähle trotzdem mal, wir haben nämlich neue Zuhörer, seit wir bei Spotify sind. Die alten sind jetzt alle weg. Wir haben jetzt komplett neu umgerüstet. Jetzt haben wir noch mehr, noch schönere, noch jüngere Fans, vor allem, weil Spotify ist ein junges Unternehmen für junge Hörer. Und jetzt kommt gleich eine gute alte Geschichte aus den 90er Jahren über Hannes Wader und vieles mehr. Was ist dein Songwunsch, die Internationale? Die hören wir jetzt.
Ne? Die Internationale vom Album Hannes Wader singt Arbeiterlieder.
Gut, ich gehe mal
in der Fidi und Bumsi Playlist. Das muss man vielleicht mal ganz kurz sagen. Das ist tatsächlich, wir haben eine begleitende Playlist. Wir arbeiten daran, dass wir das alles mal, eines Tages wird es diese Sendung auch
auf als CD quasi geben.
Durchhörbares. Also auf Minidisc und CD geben. Aber momentan müsst ihr noch euch die Fidi und Bumsi Playlist reinziehen. Da sind immer die neuesten Songs mit bei von uns. So Leute, bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Ja, und ihr kriegt auch das, was ihr verdient. Hier ist Fest und Flauschig.
Hey, hier ist Fest und Flauschig am Sonntag. Es ist der 10. Juli, Olli's in Chicago. Ich habe ein bisschen Urlaub, die Stimme ist mellow heute.
Ja, aber du kannst dich doch nicht von so einem großen Konzern wie IKEA jetzt unterdrücken lassen.
Das ist nicht IKEA nur, das ist auch allgemein. Ich habe so ein bisschen in den letzten Tagen, ich weiß auch nicht, irgendwie Zeit gehabt, so nachzudenken und das ist...
Ja, aber weißt du was? Vielleicht tut dir auch einfach Urlaub nicht gut, vielleicht solltest du wieder ackern. Es gibt so Leute, die werden einfach depressiv, wenn sie Urlaub haben, weil die das nicht kennen. Ich kenne so Leute, die sagen, die fliegen in Urlaub nach 2 Tagen am Strand, denken sie, Alter, derbe langweilig, ich muss sofort nach Hause, ich muss unbedingt was machen und so. Die können das nicht. Kannst du das überhaupt? Kannst du gar nichts tun?
Nein, ich bin auf jeden Fall, ich bin da ein wahnsinnig guter Sofaliger, ich bin sogar, ich würde sagen, ich bin wahnsinnig faul.
Aber du hast trotzdem dabei dein Handy an, in der einen Hand auf dem Sofa liegen.
Das
liegend,
ist, glaube ich,
oder?
Das Problem. Ich glaube, ich muss einfach mal Handyentzug machen.
Ich kenne aber total viele Leute, die total süchtig sind. Ja. Und ich kriege das manchmal wirklich, ich habe mir das jetzt angewöhnt, mein Handy lautlos zu machen oder die Nicht-Stören-Funktion bei meinem Telefon.
Das habe ich seit 5 Jahren oder seit 6 Jahren.
Ja. Ich vergesse das manchmal auch und dann denke ich, ups, vor 2 Stunden hier SMS bekommen.
Ich weiß noch ganz genau, wie beeindruckend ich das fand. Jens-Uwe Krause, Moderator der Bremen 4 Morgenshow. Ja. Bremen, liebe Grüße. Fantastischer Radiomoderator, einer der besten in ganz Deutschland. Riesenvorbild von mir, fand ich immer toll. Mhm. Einer meiner ersten Interviews als Schülerzeitungsjournalist und so, also wirklich mega. Und der hat mir, von dem habe ich das, das fand ich so beeindruckend, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Der hat sein Handy einfach immer, der hat nicht auf sein Handy geguckt. Und ab und zu, wenn er mal Lust hat, hat er drauf geguckt. Und dann waren da 5 Anrufe in Abwesenheit. Und da habe ich gedacht, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Es gibt Leute, die gehen nicht an ihr Handy ran, wenn es klingelt. Und er ist einer davon gewesen. Und ich habe mir das auch angewöhnt. Und seitdem, es lebt sich schon leichter. Es geht aber gar nicht darum, dass ich nicht will, dass Leute mich anrufen, sondern ich fange von mir aus an, irgendwie im Internet rumzusuchen. Und dann
ja.
Ach, das ist einfach.
Ich weiß, das ist so ein Mechanismus. Ich habe jetzt wirklich ich bin da immer so phasenabhängig. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel schon seit längerem wieder auf Facebook nichts gepostet. Und da gibt es wieder so Phasen, da poste ich alle 2 Tage mal was. Und dann denke ich so, ja, jetzt reicht's aber auch. Und manchmal habe ich dann auch überhaupt, ich habe keine Lust auf Resonanz. Ich will, weil wenn du Resonanz bekommst für das, was man ja macht, zum Beispiel diese Sendung, dann wirst du auch immer daran erinnert, ja, du machst ja diese Sendung, du machst das ja immer so. Und dann fängt dein Kopf an wieder zu spinnen. Und da muss man sich wirklich schützen. Ich kann auch keine Songs oder so kreativ sondern schreiben, wenn ich denke, was denken die Leute da draußen darüber? Ich muss das in erster Linie für mich schreiben und da selber das gut finden und dann erst muss ich gucken und dann kann natürlich jemand auch doof finden, aber wenn ich zu viel Resonanz habe oder zu oft darauf hingewiesen werde, dass ich ja so und so bin oder dass das, jetzt habe ich zu oft zum Beispiel gelesen, ich finde das so geil, dass du so ausrastest manchmal im Radio, dann kriege ich schon wieder keinen Bock da drauf, weil dann denke ich, so wollen die Leute schon wieder, ja, kultig, jetzt raste der aus oder das, oder deswegen habe ich auch, das waren immer so eine Gegenreaktion. Dieses Schulz-Kowski-Ding, was ich ja wirklich sehr geliebt habe, betrunken Leute auf Promi-Partys zu nerven, ich fand das super, aber ich habe das dann nicht mehr gemacht, weil ich auch keinen Bock drauf hatte, dass das nur noch kultig, ja, Trinker. Ja. Und dann muss man damit aufhören und so. Und deswegen bin ich auch nicht mit verhaftet wegen Sexy auf Promotour gegangen, habe ein Video gemacht. Das ist nicht, weil ich nicht will, dass es Fame wird oder kein Geld verdienen will, sondern weil ich denke, nee, das würde mich jetzt einfach zu lange aufhalten, um wieder neue Sachen zu machen oder mich auch runterzukommen. Das ist natürlich auch ein Luxusding. Manche Leute können das nicht. Ich meine, Gottlieb Wenderhals singt seit 30 Jahren Jahren Polonaise, ja. Weißt du, der muss die Polonaise immer singen. Du hast ja, ja noch das große...
Bist du unzufrieden, dass du jetzt irgendwie keinen... Ich meine, du könntest theoretisch, habe ich auch bei Verhaftet wegen Sexy, ja. Da hättest du einen Nummer-1-Hit, ein Mega-Ding, da hättest du die große Kultnummer draus machen können, mit Mallorca und allem.
Ich hatte auch einen Song auf der vorletzten Platte, Halt die Fresse kriegen Kind. Wenn ich das spiele, drehen immer alle voll durch. Das habe ich extra billig produziert, weil das hätte man auch so... hätte man das auf Malle mitsingen können. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Übung, ne, dass man das jetzt macht.
Willst du nicht?
Will ich
ja, aber ich weiß, ich denke...
Aber auch die ambivalente, muss man sich auch wirklich mal zugeben, das ist die ambivalente, das ambivalente Verhältnis des Künstlers. Ja, ich will Fame sein, ich will geliebt werden, ihr sollt mich aber auch alle in Ruhe lassen und ich will auch nicht irgendwie reduziert werden auf eine Sache, weil ich bin ja auch viel mehr. Ich weiß selber, dass das manchmal auch alles Quatsch ist und dass man sich selber auch manchmal das sich wichtiger nimmt und so und das ist dann leicht, also ich meine, welcher Mensch, der auf der Bühne steht, hat keine narzisstische Veranlagung und dann ist das natürlich auch so einerseits, ja, ich will, dass ihr das alles geil findet und so, aber ich will auch nicht, dass das jetzt alles zu berühmt wird und ich will auch nicht, dass das so und so wird. Das ist, kann man auch nicht immer jedem erklären, der diesen Job nicht macht. Aber so ist es ja nun mal. Das eigene Gefühl, ich finde, wichtig ist, dass man immer noch ein eigenes Gefühl hat. Und wenn du ein eigenes Gefühl, so wie bei Atze Schröder zum Beispiel, um nochmal auf diesen Werbespot zu kommen, da ist das dann so, da bist du so lange vielleicht Atze und der kultige Typ, dass du auch dann irgendwann vergisst, dass du sowas machst, wo du denkst, ah scheiße, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, irgendwie eine Bockwurst nur mit einem Pimmel zu vergleichen, oder?
Ich glaube ganz ehrlich, wenn du für Wiesenhof einen Spot machst, das ist so ein evil, so ein böses Unternehmen, dass sie einfach richtig Cash auf den Tisch legen und da gehen alle Sicherungen einfach raus und sagst du, ja. Mensch, geil, 2 Millionen oder was weiß ich, was man dafür bekommt. Und dann
noch ein paar Chicken Wings wahrscheinlich. Immer Chicken Wings satt.
Ja, und weißt du, dann hast du da irgendeine Werbeagentur, die sagt, ja, wir müssen aber was, dann auf jeden Fall was machen, was auch wirklich bei allen Leuten ankommt. Und dann landest du bei sowas und dann merkst du es wahrscheinlich gar nicht so. Ich glaube gar nicht, dass das so böse gemeint war, das war einfach schlecht, aber ganz ehrlich, wenn wir mal in unser Lebenswerk reingucken, ja. Wie viele schlechte Sachen wir schon gemacht haben, absolut. Ohne Scheiß. Ich habe schon so viele schlechte Sachen gemacht, aber wo man im Nachhinein sagen muss, das hat eigentlich immer trotzdem irgendeinen Sinn gehabt. Also selbst die beschissensten Sachen, und wenn es nur der Lerneffekt war.
Ja, aber gibt's auch so Sachen in der Sendung. Ja, es gibt auch so Sachen, die sind nicht mehr rückläufig, also die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Und das nervt dann auch. Zum Beispiel, wenn man mal eine Platte aufgenommen hat, man guckt sich die an, denkt so, ach, 2005, das Beige Album, mega gutes Album, und dann nervt dich ein einziger Song drauf. Und also ich kann die Platte deswegen nicht hören oder so, weil ein Song mir nicht gefällt oder irgendwas. Das ist auch manchmal dann auch so ein eigener Stich.
Ja, du bist immer. Ja so ein Plattenmensch. Nee, weil keiner hört mehr Platten. Keiner hört
das
mehr.
Das finde ich voll traurig.
Ich weiß, aber ich meine, was nützt das Festhalten an Sachen, die einfach vorbei sind? Stichwort Videotheken und so. Das ist einfach, Dinge sind einfach vorbei. Und dann kommen neue Sachen. Sag mal, hast du das mitbekommen mit dem Brexit-Fuzzi, der Nigel Farage, ja. Der auch zurückgetreten ist?
Der jetzt sein Leben, ganze Land in, genau, und jetzt sein Leben genießen will.
Ja, ich will mein Leben zurück. Ich so, du dumme Sau, und wir wollen einfach England wieder zurück, du Arschloch. Das gibt's doch gar nicht.
Die Engländer waren, glaube ich, zum größten Teil einfach nicht wählen, weil sie dachten, das passiert so oder so nicht im Leben. Also deswegen ist das...
Nee, die waren ja wählen. Es waren enorm viele Leute.
Ja, war es nur
72% Wahlbeteiligung.
Wirklich?
Ja, ja. Wahnsinnig hohe Wahlbeteiligung. Aber die Leute waren einfach schlecht informiert. Ist auch egal. Sollen sie machen, wie sie lustig sind. Ich glaube, also pass auf. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube, es gibt einen Weg aus dem Brexit. Ich glaube, das werden die nicht machen.
Oder dass heimlich irgendwie nachts einen Anruf irgendwie und dann so, ja, können wir nicht doch wieder rein.
Ich glaube, die werden das nicht machen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum?
Nee, die EU sind ja auch nicht die Hells Angels. Ich glaube, wenn du da einmal aussteigst, kommst du nicht mehr rein. Aber EU, da gibt's vielleicht Mittel und Wege.
Ja, was überleg mal, nur die Möglichkeit, jetzt kommt dir diese Vanessa May, heißt sie, glaube ich. Nee, wie heißt sie? Die Premierministerin, die Favoritin bei den Tories. Aha. Und dann gibt's vielleicht Neuwahlen. Angenommen, es gibt Neuwahlen und es gibt Sozialisten sagen, keine Ahnung, wir wollen in Europa bleiben. Wenn sie uns wählen, bleiben wir in Europa. Liberalen auch. Und die Tories sagen, ja, wir sind aber die Brexit-Partei. Und am Ende haben sie weniger und dann sind die anderen dran und dann wurde nochmal abgestimmt über Parlamentswahlen.
Okay, aber das dann finde ich, dann sollten wir den Engländern ein paar Bedingungen stellen. Also
ja, finde ich auch.
Also man kann die nicht so einfach wieder jetzt reinlassen. Wenn die
Zähne putzen, Regel 1,
Zähne putzen, Finger weg von den Schafen und diese braune Soße, die es auf jedes Gericht gibt in England, diese dunkle schwarze, diese Soße, die sie überall raufpacken, die darf nicht mehr hergestellt werden. Diese Soße, die überall raufpacken, diese krasse, wo die mir auch die Straßen asphaltieren mit dieser Soße, das ist echt nicht, geht nicht klar. So, heute ist übrigens EM-Finale. Wer hätte gedacht, dass Wales das heute Abend schaffen wird?
Warte, Moment mal, am 10. Juli ist EM?
Ja. Heute ist EM-Finale.
Finale?
Hast du eigentlich gesehen?
Wales?
Italien, Deutschland, hast du es angeguckt?
Ja.
Und
schlecht als recht.
Ich habe es mir angeguckt, leicht müde auf dem Sofa, und es war ja wirklich spannend mit dem Elfmeterschießen. Trotzdem, ich halte mich jetzt für einen Psycho, Jan. Aber mal Hand aufs Herz, eine Sache mal gefragt. Gibt es, also ich weiß, du bist kein Verschwörungstheoretiker, aber manchmal denke ich, das ist alles vorher geplant. Vor allem bei diesen Spielen, dass ich denke, das ist, aber es kann ja nicht sein, da würde ja irgendjemand, würde es ja rauskommen oder so. Aber
also diese Boateng-Nummer, wo man sich gedacht hat, was macht er denn da jetzt? Warum springt er denn jetzt da gerade hoch? Ja. Mal, ist der bescheuert oder was? Da habe ich gedacht, das stimmt irgendwas nicht. Der wollte einen Elfmeter, habe ich gedacht.
Ich denke das manchmal auch. Ich denke manchmal, dass das alles so ausgereizt wird und dass das alles schon klar ist. Dann andererseits denke ich dann, aber dann würde Wales nicht im Halbfinale stehen. So, das ist alles so, keine Ahnung. Aber in manchen Momenten, mir hat auch einer mal gesagt, ein Mensch, den ich eigentlich sehr, sehr respektabel, dass er eigentlich mal gute Sachen sagt, dass 98, glaube ich, die WM gekauft war von den Franzosen und die Brasilien dafür mega viel Geld gegeben haben. Ich keine Ahnung, was da los war. Ging es um irgendwie um Millionen, damit die EM irgendwie nicht nach Brasilien geht wie 94, sondern nach Frankreich. Keine Ahnung. Das sind jetzt aber auch konspirative Geschichten. Aber der hat mir das alles damals so genau haarklein erklärt, wie das Chirac damals gemacht hat und den WM-Titel gekauft hat. Ich würde... Ich müsste ihn nochmal anrufen, dann erkläre ich diese Theorie nochmal. Ja, ja. Aber glaubst du manchmal an so große, glaubst du eigentlich, was ist jetzt hier? Steckt der Mossad hinter 9-11? Gibt es manchmal überhaupt Zweifel oder hast du ein... Ach Gott. Zweifelst du nie an der Welt, an der Geschichte der Menschheit?
Ich weiß noch, als ich die Late Line angefangen habe zu moderieren, das war ja die Sendung übrigens, in der wir uns kennengelernt haben. Das war übrigens eine Frage von einem Zuhörer. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Die Geschichte hat Olli schon 30 Mal erzählt. Ich erzähle sie mal kurz aus meiner Sicht. Ja. Ich war damals wahnsinnig aufstrebender Jungautor, erfolgreiches Buch, alles über Deutschland, mega Success. Und ich habe mich herabgelassen zum kultigen One-Hit-Wonder und Singer-Songwriter Olli Schulz, der damals einer schwangeren Frau den Job weggenommen hat, glaube ich.
Das war der Grund,
warum du da gesessen hast.
Patricia Pantel hatte das moderiert auf UFM, die Late Night.
Patricia.
Ich bin kein geborener Radiomoderator. Ich weiß, ich lispel manchmal und manche Leute sagen, ich schmatze und so. Aber da kann ich das, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich gehe jetzt auch nicht mehr zum Logopäden oder wie das heißt. Jetzt hör auf, da auch noch in die Wunde zu bohren. Ja.
Und da hast du dich wahnsinnig einigermaßen gut vorbereitet und da haben wir uns super verstanden. Das war eine lustige Sendung und ich dachte erst, du wärst ein Journalist, weil da hast du irgendwie Sachen gefragt. Das war wirklich, ich habe die ganze Sendung gedacht, Mensch, der Olli stellt aber gute Fragen.
Kanntest du mich vorher?
Ja, ich kannte dich vorher und also habe auch immer nur Gutes über dich gehört eigentlich. Also nicht eigentlich, sondern ohne eigentlich. Und dann hast du mich noch mit dem Auto, mit deinem zugemüllten Kombi, hast du mich dann irgendwie ins Hotel gefahren. Und dann haben wir die Nacht miteinander verbracht und danach am nächsten Morgen haben wir gewusst, es geht. So war es auf jeden Fall. Ach, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
Das ist schön, du hast nur Gutes über mich gehört damals.
Ja, ich habe immer, der Satz war immer, ja, es ist ja nicht so einfach in Deutsch Musik zu machen, wo die Texte gut, zum einen gut sind und vor allem nicht peinlich sind. Das ist tatsächlich ein ganz schmaler Grat. Gute Texte, die dann aber irgendwann kippen durch die falsche Attitüde oder eine falsche Herangehensweise, falsche Vokabeln, weil die zu prätentiös sind. Es kippt wahnsinnig leicht.
Ja, sowas streichelt mein Ego ja dann doch ein bisschen, ne? Weil ich fühle mich ja manchmal selber schrecklich und ich finde, ich bin kein guter Sänger und auch manchmal gelingen mir Sachen nicht so gut und so, ne? Aber ich bin nach Berlin gezogen 2005 und ich kannte hier eigentlich keinen wirklich großen Berlin. Ich war auch nie in irgendeiner Szene angehörig. Und dann war ich auf einer Party und dann kam, wie heißt denn die nochmal?
Juliane Werding.
Nein, die hat auch mal bei einer Band gesungen damals. Die kam zu mir und meinte so, hallo Olli Schulz, du genießt übrigens einen sehr guten Ruf in der Szene. Und das hat noch nie ein Mensch zu mir gesagt. In der Musikszene wohl. Und ich hatte zu der Zeit schon 3 Platten gemacht und ich habe auch nie groß angebändelt mit anderen Promis oder es waren Freunde von mir, die ich schon. Und dann kam die zu mir und meinte, du genießt einen sehr guten Ruf in der Szene. Und ich muss sagen, dass ich den Abend mich ziemlich geil gefühlt habe, weil ich diesen Satz noch nie gehört hatte vorher. Das war total gut. Das freut einen also manchmal auch.
Ich habe schon auch Sachen gehört. Ich war jetzt nicht so.
Inzwischen hat sich's geändert. Inzwischen sagen auch viele, dass der ist privat ja gar nicht so, wie er sonst ist. Das ist auch immer dann. Das ist ja schön, umso berühmter oder bekannter oder so länger man bei etwas dabei ist, umso mehr Gerüchte bilden sich um einen so.
Ja, ich habe übrigens, ich habe eine Idee.
Ja.
Dieses Ich unterstütze Äthiopien-Ding das wird langsam vom Scherz zur Wirklichkeit. Ich habe jetzt in der letzten Woche so ein paar Sachen retweetet und immer dazu geschrieben, ich unterstütze Äthiopien. Und Leute fangen an zu glauben, dass ich wirklich Äthiopien unterstütze und nicht einfach nur sage, dass ich Äthiopien unterstütze und absolut nichts tue. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht einfach, das ist eh schon, das ist mir eh aufgefallen, wenn man irgendwie in Interviews Sachen behauptet, dass das irgendwann Leute übernehmen und dann denken, dass, dann wird es einfach Wirklichkeit.
Ja.
Das habe ich ganz oft schon erlebt.
Ich habe
in Interviews Sachen gesagt, aus Spaß, und auf einmal kommt ein anderer Interviewer und bringt das, was ich vor 2 Wochen mal irgendwo gesagt habe, oder vor 2 Jahren, hat er irgendwo recherchiert und baut es in seine Frage mit ein. Und auf einmal ist das Wirklichkeit geworden. Wollen wir uns nicht irgendwie sowas ausdenken wie zum Beispiel Olli Schulz, Deutschlands erfolgreichster Singer-Songwriter, sowas. Weißt du, einfach eine
völlig... Nee, das ist so einfach noch.
Nee, noch zu einfach. Ich fände, Deutschlands bester Komiker zum Beispiel. Deutschlands bester Komiker möchte ich gern sein. Einfach
das
so.
Das bist du.
Das ist völlig vermessen. Ja. Ist völlig vermessen. Es gibt Millionen Menschen, die lustiger sind sowieso als ich. Und es gibt viel, viel bessere Komiker, auch in Deutschland. Aber es ist einfach zu behaupten, einfach so, und zu gucken, was passiert. Und irgendwann wird aus Ironie einfach ernst. Wie wenn man sich in einer Beziehung Schatzi nennt. Und irgendwann kippt das ironische Schatzi. Und auf einmal erwischt man sich dabei, dass man sich in echt Schatzi nennt.
Oder Bärchen. Und dann ist eh alles irgendwie vorbei. Genau. Irgendwie erstmal nennt man, aus Spaß lacht man noch am Anfang Bärchen.
Genau. Bärchen. Und dann, hey Bärchen. Und wird man immer.
Und irgendwann schreibt man mal einen Brief auf einen Zettel und so Gedanken verloren. Sagt so, ja, ich bin schon mal einkaufen, bis gleich Bärchen. Und dann an dem Augenblick.
Dann ist vorbei.
Da merkst du auf einmal, oh, Bärchen ist back. Also Bärchen ist jetzt
aber Deutschlands bester Komiker. Deutschlands bester Komiker.
Ja, das bist du.
Und zwar unhinterfragt. Einfach so, groß, Deutschlands bester Komiker.
Ja.
Nee, der beste Komiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So ist besser. Der beste Komiker im deutschsprachigen Raum.
Im deutschsprachigen Raum finde ich auch super. Der beste deutschsprachige Komiker.
Nee, aber noch ein Attribut dazu, damit zumindest dem kundigen Zuhörer klar ist, dass es ein Scherz ist. Der beste...
Und provokanteste...
Nein, der beste.
Der beste.
Der beste.
Nee, der jüngste.
Der beste.
Und jüngste. Nee.
Der beste Komiker im deutschsprachigen Raum und
seit,
Polen.
Und. Stimmt, du hast doch polnische Blut in den Adern, ne?
Polens bester deutscher Komiker.
Genau, der polnische Komiker. Doch. Genau.
Hm. Polen. Ich habe kein polnisches.
Polens bestes Importeur, Export, Import.
Es ist aber nicht ganz, es ist leider nicht ganz richtig, weil es sind leider bloß Deutsche, die aufgrund des Kriegers in Polen gestrandet sind, die ein bisschen zu spät zurückgekommen sind. Also leider nicht wirklich viel polnisches Blut in meinen Adern. Es sind eher Deutsche. Naja, ist egal.
Ach Jan, du klingst heute wirklich so richtig ein bisschen, aber so klang ich auch schon oft in der Sendung und mir jetzt auch, mir hat's gut getan. Ja. Es tut mir auch gut. Weißt du was? Das ist das Schöne an dieser Sendung, die wir machen. Weißt du? Ja, jetzt denke ich, hör mal auf. Aber soll ich denn noch einen Trailer machen dafür? Deutschlands bester Komiker?
Nee, warte, lass mal. Ich unterstütze Äthiopien, ist das eine, aber nicht Deutschlands. Der beste Komiker im deutschsprachigen Raum.
Unterstütze Äthiopien.
Der beste Komiker und noch irgendwas, vielleicht noch irgendwas anderes. Und Soft-Eyes-Experte.
Ach, oder sowas meinst du noch,
Noch was dazu. Weißt du?
Womanizer.
Bachmann-Preisgewinner.
Bachmann,
habe ich übrigens letzte Woche vorher gesagt. Stefanie Sargnagel, und wer hat gewonnen? Publikumspreis. Stefanie Sargnagel.
Wirklich? Stefanie Sargnagel hat gewonnen. Ich habe die immer gerne gemocht. Ich lese wahnsinnig gerne die Interviews von dir. Wie die manchmal schlagfertig antwortet. Stefanie Sargnagel, liebe Grüße. Ich bin ein großer Supporter deiner Sachen. Wirklich. Ich habe da neulich was gelesen. Da hat ihn irgendwie ein Interview.
Ja, ja.
Da hat die so witzig,
Taz, ne? Wie
die da reagiert hat auf die Sachen. Mhm. Und das muss man einem erstmal nachmachen.
Du bist wie Gottes Schwein. Du bist wie Nigel Farage, nur andersrum. Wirklich jahrelang dagegen sein. Und wenn dann jemand Erfolg hat, auf den Zug mit aufspringen. Ich feature hier wenigstens Leute. Top-Featurer. Featurer. Der beste Komiker im deutschsprachigen Raum und der Macher, der Mann hinter Stefanie Sargnagel.
Der Mann hinter Stefanie Sargnagel, das finde ich gut.
Oh Gott.
Oder der Lebensgefährte. Der ehemalige Lebensgefährte.
Nee, das ist eine sehr gute Idee. Nicht Deutschlands bester Komiker und der Liebhaber von.
Aber dann den Namen nicht sagen.
Nee, Barbara Schöneberg. Nee, irgendwie eine mächtige Frau.
Weißt du, was ich jetzt gerade momentan immer gucke auf YouTube? Da gibt's diese fällt mir ein, weil wir gerade Sachen mit Leute featuren oder sonst was. Ich gucke ganz gerne gerade, ich will mich jetzt auch nicht als Kunstexperte, ich bin überhaupt kein Kunstexperte, aber so ein bisschen mit Malerei habe ich mich letztes Jahr mal auseinandergesetzt. Also deswegen gucke ich wahnsinnig gerne Der Meisterfälscher. Hast du das schon gesehen?
Ja, habe ich schon gesehen, ja.
Wo Otto Walkes, Harpe Kerkeling und auch Harald Schmidt jetzt eingeladen worden sind. Und der Typ malt halt ein Porträt des besagten Künstlers, und zwar in einer bestimmten Epoche, also von einem, in dem Stil eines eines Malers. Zum Beispiel hat er Dix hat er genommen und hat da irgendwie so ein Harald-Schmidt-Porträt draus gemacht. Und ich weiß gar nicht, was das andere jetzt war. Auf alle Fälle, der Typ ist halt, der feiert sich auch ein bisschen dafür ab, dass er kriminell war, im Gefängnis war, weil er halt wahnsinnig viele Bilder gefälscht hat. Und spielt auch extra diese Rolle des Grummeligen. Aber Otto lässt da mega auflaufen und sagt dann so, mein Gott, das Gesicht, das fällt ja auch schon ganz schön auseinander. Und Otto weiß in dem Augenblick auch nicht zu sagen, so, ja, sag das mal nicht, bitte. Und so. Und er ist dann so ein bisschen grob zu den Leuten. Oh Gott. Und sagt dann auch, manchmal verrät er sich auch, dann sagt er auch zu Harald Schmidt, ich kenne sie gar nicht, ich weiß gar nicht, wer sie sind. Und dann meint Harald Schmidt, ach, das ist doch mal ganz schön. Und dann meint er, ja, aber wohl eine Sendung habe ich gesehen. Das ist dann so, man merkt so, der will also extra mit der Attitüde. Aber er macht das schon ganz gut. Und man kriegt so ein bisschen Kunstinformationen, läuft, glaube ich, auf Dreisat. Der Meisterfälscher, gibt es auch ganz viele Folgen auf YouTube. Hast du es mal geguckt? Guck dir mal an, das ist ganz gut.
Habe ich geguckt und ich fand es auch sehr, sehr interessant.
Ja, und Habe Kerkeling kam sehr gut rüber, weil eine Sache muss man wirklich sagen, Habe Kerkeling, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die sich selber immer produzieren, der kann wahnsinnig gut zuhören. Das ist jemand, der wirklich aufmerksam sich Sachen einsaugt. Also kam der da rüber. Das fand ich ganz ganz sympathisch.
Ja,
obwohl der natürlich, obwohl der jetzt gerade aussieht wie eine Persiflage seiner, also wie eine eigene Verkleidung. Der hat wirklich ganz viel Sparrows gegessen.
Der späte Elvis. Fettsuit. Habe Kerkeling als fetter Habe Kerkeling. Ja, und dieser umgehangene Seidenschal und sowas. Und dieser Abgesang seines Frühwerks. Der hat ja wahnsinnig früh angefangen. Haben wir auch, glaube ich, schon.
Ja, haben wir schon drüber geredet. Aber bei sanft und sorgfältig drüber geredet, kann man auch immer drüber reden. Außerdem wirklich Habe Kerkeling kein Pardon. Der Film, also das ist einfach wirklich mal auch für die damalige Zeit, diesen Medienbetrieb so zu durchleuchten, auf so eine witzige Art und Weise. Ein sensationell toller Film, den ich immer noch gerne gucke.
Was ich mich gerade frage, was macht eigentlich Harald Schmidt?
Keine Ahnung, beim Meisterfälscher sitzt er in so einem Büro und tut so, als wenn er da E-Mails checkt und so. Ich würde gar nichts mehr machen. Ich glaube, der sollte finanziell sich so einen Puffer besorgt haben, dass der einfach ein gutes Leben genießt. Andererseits ist man ja auch noch nicht so alt, dass man jetzt gar nicht mehr arbeiten will. Ich weiß gar nicht, ob ich aber einem gewissen Punkt glaube. Ich glaube, ich könnte das ganz gut. Also ich glaube, ich könnte gar nichts mehr machen.
Ich finde, ich bewundere ja dieser Stefan Raab Gedanke mit 50 zu sagen, Leute, ciao, ich bin raus. Finde ich wahnsinnig toll. Es war ja bei Harald Schmidt eher nicht so. Der ist ja so, ich habe ja da gearbeitet, bis das zu Sky ging. Also dieser 1-Zeit habe ich noch mitgemacht. Und was er immer total gehasst hat, wenn du so als Grand Seigneur mäßig sich Leute aus der Rente eingemischt haben in den laufenden Betrieb. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so eine Art Unterhaltungs-Helmut Schmidt wird, der dann irgendwie nochmal ab und zu auftaucht und sich, hat er auch gar nicht gemacht, also ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Der hat ein paar Interviews gegeben darüber und sagt auch gerne mal, wie schlecht dann zum Schluss die Quoten waren bei Sky und so. Das war ja natürlich auch, glaube ich, ein unglücklicher Move, da hinzugehen.
Aber ich frage mich, leider, was er jetzt macht, weißt du,
der hat ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen. Eine Sache, da haben wir auch schon mal drüber geredet, war diese Konstellation mit Olli Pocher, was einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst hat. Ja. Und dann wurde das alles so ein bisschen leider, hat er so ein paar blöde Entscheidungen getroffen. Aber in 90er Jahren, das ist auch eine Sendung gewesen, wo am nächsten Tag alle drüber geredet haben. Ne? Das muss man ja nochmal kurz für die Leute, die jünger sind und gar nicht wissen, was Harald Schmidt eigentlich mal abgeliefert hat, sagen, dass der über viele Jahre hinweg wirklich Aufsehen im Fernsehen, für Aufsehen gesorgt hat.
Ja. Ich denke da gern dran zurück an die Zeit. Das war echt, ich war ja 3 Jahre da. Und das war schon.
Echt 3 Jahre? Und hast du 3 Jahre? Hast du da Gags geschrieben für den und sowas?
Das war die Zeit.
Was war denn dein Job, genau, als Redakteur? Ich weiß, dass du ein paar, ich kenne diesen sensationellen Einspieler, den du für Harald Schmidt Show gemacht hast, mit der, wie heißt die nochmal von den,
Sarah Wagenknecht,
der wirklich sensationell war. Also wirklich
genau,
damals.
Ich habe eigentlich Einspieler gemacht. Ich war nicht an der Sendung beteiligt, sondern ich habe entweder im Studio irgendwelche Sachen gemacht, wie Klasi auch irgendwann später, oder halt Einspieler rausgefahren und irgendwie Themen bearbeitet. Und war dann relativ, eigentlich fast jeden Tag da in der Konferenz.
War das ein Fulltime-Job?
Nee, das war jetzt nicht Fulltime.
Da war das für die ARD oder Sat.1, als die Sendung lief?
Es fing an bei der ARD und ging dann noch ein Jahr bei Sat.1 weiter.
Und war zu der Zeit auch Benjamin von Stuttgart, war er noch da? Nee, ne?
Der war schon lange weg. Ralf Kabelka war damals Redaktionsleiter, der jetzt ja mein Kompagnon auch mit dem Neo-Magazin ist. Und Pierre Krause war noch da, Katrin Bauerfeind, und es war eine wahnsinnig gute Zeit irgendwie, also gar nicht so überhaupt nicht melancholisch, war jetzt gar nicht wunderschön, sondern es war eher weird, aber es war interessant, sich das mal anzugucken, wie das so hinter den Kulissen läuft, und vor allem als großer Fan und jahrelang irgendwie zugeguckt und dann mal zu sehen, wie das hinter den Kulissen entsteht, war schon wirklich interessant. Das Geile, das Besondere an meinem und deinem Beruf ist es gibt keine Ausbildung, also Musiker vielleicht noch eher, aber in meinem gibt es gar keine Ausbildung mehr. Man muss den ganzen Scheiß irgendwie selbst zusammensuchen, und da war das schon lehrreich, da mal reinzugucken. Und es war wirklich jeden Tag von 9 bis 18 Uhr Abgehänge im Redaktionsraum und irgendwie den Monologen des Meisters folgen. Und dann halt wahnsinnig, wahnsinnig toll immer die Fernsehsendungen vom Vortag angucken. Und am allergeilsten war es eigentlich, als Gottschalk live anfing am Vorabend. Und wir eigentlich jede Woche, jeden Tag nur darüber geredet haben, was gestern wieder war, wie scheiße Gottschalk wieder war. Gestern Abend.
Ja, das war auch, stimmt. Und ich weiß noch genau, die erste Sendung von Gottschalk live habe ich mit Klaas zusammen gesehen. Und Klaas,
Echt?
Du meinst diese Mittagssendung, oder was?
Früh am Abend.
Ja. Ja. Und Klaas meinte zu mir, komm, heute echt Medien-Insider-Talk, ist aber auch mal okay für die Leute da draußen. Klaas meinte, sensationelle Eröffnungsrede, hat er gesagt. Und die war vielleicht auch ganz gut, hat Gottschalk lange diese Sendung erklärt. Aber danach war leider irgendwie, dann haben die versucht, dann mit dem Internet und hat alles nicht geklappt. Ganz egal. Ey, dazu brauchen wir auch nochmal einen Einspieler. Wenn wir so eine Sachen erzählen aus der Medienbranche, so Jan und Olli erzählen Insider aus der Medienbranche, bastel ich mal. Jetzt würde ich mal ganz kurz, ich habe ein Bier getrunken, die Blase treibt. Ich würde kurz mal ein Lied mir wünschen. Vielleicht schalten ja auch einige. Jetzt kommen wir ganz kurz auf die Fidi und Bumsi Playlist. Heute gibt es leider keine 90 Minuten, weil ich zeitlich ein bisschen limitiert bin. Ich hoffe, die Leute nehmen es doch nicht über. Ja, ich bin wirklich.
Letzte Woche 93 Minuten, unsere längste Sendung. Wir geben zu viel.
Ja, wir geben zu viel und vor allem ist dann das Problem ist, dass man dann immer von Leuten erwartet, dass wir das immer so machen. Ich mache das wahnsinnig gerne, wenn viel zu reden ist. Aber so viel ist diese Woche nicht zu reden. Man muss auch sagen, wir nehmen jetzt echt fast eine Woche vorher auf, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Wir sind ja immer ehrlich, wir spielen ja mit offenen Karten. Und ich würde jetzt gerne einen Song euch allen ans Ohr legen, also ins Herz legen, von einer Band, die heißt I Got You on Tape. Und der Song ist so, der hat sowas schön Depressives, aber auch ist ein bisschen deine Stimmung da drin. I Got You on Tape und der Song heißt Spinning for the Cause. Und ich liebe diesen Groove, diesen Song, was der Schlagzeuger so spielt. Und der Typ singt das so monoton runter. Hat ein bisschen was von Joy Division oder was jetzt letzten so sehr düster, ganz toller Song, kann man rauf und runter hören, kann man super zur Autofahren, sowieso für mich ist ein guter Song einer, den man beim Autofahren hören kann, den kann man hören, starte den Motor, hier sind, macht jetzt den Song an, seid gleich wieder da, nach drei Spots sind wir wieder da und schaltet diese Sendung nur ein, wenn ihr bereit
Wie
seid,
heißt
mindestens
jetzt? I Got You on Tape ist die Band?
Ja, und der Song heißt Spinning for the Cause. Und hört diese Sendung nur, wenn ihr bereit seid, mindestens mit zwei Podcast-Moderatoren an einem Tag zu schlafen, ja? Und klickt jetzt sofort auf das iPhone, das ihr gewinnen könnt. Und dann sind wir wieder da hier gleich mit Fest und Flauschig.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Deutschlands bester Komiker, nein, der beste Komiker im deutschsprachigen Raum, Softice-Experte und der Mann hinter Stefanie Sagennagel unterstützt Äthiopien. Willkommen zurück zu Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann am Sonntagnachmittag.
Hallo.
Oder Tag, Sonntag. 0:01 sind wir drauf meistens, wenn nicht technisch irgendwas schief läuft. Und heute ist das Thema der Sendung die Geschichte der Menschheit. Wir haben uns schon sehr viel darüber unterhalten heute.
Ja, tatsächlich schon einiges. Neulich hat mir einer geschrieben, ja, voll schade, dann nennt ihr euch die deutsche Sendung und dann redet ihr gar nicht darüber. Also da hat jemand das Konzept unserer Sendung noch nicht so ganz verstanden.
Welches Konzept?
Ja, das meine ich, ja. Das ist nicht vorhanden.
Welches Konzept?
Du warst im Museum.
Ich war im Museum. Ja, bevor ich davon erzähle, muss ich noch eine Sache kurz in den Raum werfen. Ich weiß, du willst nicht, dass wir hier zu politisch werden, aber man kann in diesen Zeiten sich nicht zurückhalten.
Ja, ehrlich. Natürlich nicht.
Man sollte sich nicht zurückhalten. Ich muss einen Satz sagen, den habe ich im Internet gelesen. Wir brauchen ein neues 68. So, lass es mal sagen. Und zwar am besten, solange die von 68 noch über sind, solange die noch rumlaufen, weil das kann doch nicht sein. Die Leute, die ihre Jugend an die Revolution verschwendet haben, dass die auf einmal da sitzen und sowas wie Brexit verantworten oder dass die jetzt an den Drückern sind und sowas wie diese lähmende Bewegungslosigkeit, dieses Vakuum verantworten. Nur weil ihr in eurer Jugend rebelliert habt, heißt das nicht, dass ihr jetzt irgendwie, dass die Bewegung jetzt aufhören muss. Ich will mal, dass was passiert. Aber es ist irgendwie,
aber
was muss denn noch passieren,
damit was passiert? Handy weg erstmal vielleicht. Handy weg. Obwohl, nee, das ist viele sagen ja auch die Revolution. Ich weiß noch, als wir damals unsere Sendung bei Radio 1 angefangen haben und da haben Leute geschrieben, die beiden müssen weg. Da habe ich das verfolgt auf Radio 1 verfilmt. Und einer geschrieben, weißt du was, wenn man jetzt so viel übers Internet machen kann, so politisch sein kann, dann werden wir auch diese beiden Typen von diesem Sendeplatz wegbringen können. Haben sie nicht geschafft. Seitdem glaube ich nicht mehr an die Kraft des Internets. Wirklich, haben sie Typen so eine Forderung gestellt, so Radio 1 Hardliner. Die haben damals gesagt, wenn das Internet es jetzt schafft, so sage ich mal, irgendwas hier aufzudecken oder so, ich weiß nicht, ging es um Snowden oder so, der ein russischer Agent ist. Und da war es
dann... Das ist totaler Quatsch. Ey, ohne Scheiß. Das ist wirklich Bullshit.
Weil er so einen Bart trägt. Weil er den Bart trägt, den auch Ivan Drago, glaube ich, hat in Rocky 4 oder so.
Aber nee, ohne Scheiß, merkst du nicht, was mit Snowden passiert? Ich habe noch nicht eigentlich einen einzigen Beweis dafür gehört, dass der hängt da natürlich fest. Und natürlich ist er in einer beschissenen Situation. Und natürlich ist es auch beschissen, in Russland festzuhängen. Aber ich glaube, der ist weit davon entfernt, ein russischer Agent zu sein.
Ich glaube, der wird einfach gerne mal wieder HBO gucken und einfach eine Tüte Chicken Wings essen vielleicht. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, der wird einfach gern zu Hause. Und ich folge auf Twitter, kann ich nur allen empfehlen, Edward Snowden hat noch gar nicht so viele Follower, ist aber wahnsinnig am Puls der Zeit, der immer, wenn irgendwas Aktuelles passiert, auch was ihn betrifft, da ist er, letztens hat er auf Deutsch geantwortet, als der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, ich glaube im NSU-Untersuchungsausschuss, gemutmaßt hat, dass oder irgendwie das ein Verräter, ich weiß gar nicht, was genau war, auf jeden Fall der Hans-Georg Maaßen, auch ein geiler Typ, hast du ihn mal gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Naja, wir brauchen ein neues 68. Ruf ich mal in den Raum rein.
Hannes Wader mal weißt fragen, du, ob der nochmal was
startet. Deine Hannes Wader-Geschichte gleich. Ich war am Sonntag, im letzten Sonntag, als die deutsche Sendung lief, war ich im Museum Ludwig in Köln. Ich bin einfach in die Stadt gelaufen und habe gedacht, verdammt nochmal, was mache ich heute, verregneter Sonntag, und war im Museum. Hab mich gewundert, warum die ganze Stadt voller Polizei war, voller alter Männer mit Stringtangas und aufgepimpten Typen mit angeklebten Augenbrauen und Wimpern. Bis mir aufgefallen ist, ist ja auch noch CSD gewesen. Habe ich direkt mitgefeiert, war super schön und eben...
Das können die, ne?
Das können sie ja.
Das können feiern, die Schwulen, das können ne? Sie feiern, das können sie, ne?
Die Schwulen und Lesben feiern können
sie. Die Schwulen und Lesben auf unsere Staatskosten feiern, ne?
Und wir, wann feiert der Hetero mal?
Ja, genau, der Hetero ist nur ein Sexist für die nämlich. Aber die Schwulen und Lesben, die ruhen sich aus auf ihre CSD-Lobby.
Wann haben wir denn mal einen Hetero-Pride Day? Wo wir mal stolz sind darauf, dass wir Männer auf Frauen stehen. Wann haben wir da mal einen Tag dafür? So. Das ist nämlich kein Tag.
Da gibt's keinen Tag.
Und die Merkel sagt nichts dagegen.
Die ist wahrscheinlich selber eine von denen.
Also ehrlich gesagt, wenn ich mir den Typen von der angucke, bin ich mir nicht sicher, ob da unten wirklich kleiner Lulli hängt oder ob da unten vielleicht die beiden Sisters aus dem Kanzleramt.
Und der Snowden, das ist doch ein schwuler Rosse.
An der Vagina. Ganz ehrlich.
Der Bart von dem Snowden, das ist doch ein schwuler Rosse.
Wenn du mich... Schwule gibt's in Russland nicht, die sind verboten.
Ja.
So, das hat der Putin gut gemacht. Weißt du, wir müssen das hier aushalten. Und der Putin, der hat das einfach verboten.
Also ich weiß was, ich finde...
Ende aus Mickey Maus. Vorbei mit Schwul. So.
Ich mag...
Und sonst Knüppel drauf. Alle in den Sack Knüppel drauf. Tritt immer den richtigen. Und die Hälfte findet das auch noch geil.
Ich meine die Russen, ne? Also ich finde das ein schwieriges Volk und so. Ja. Ganz verdient. Aber der Putin, das mit den Schwulen, das hat er gut gemacht, ne? Oh Gott. Wenn das einer. Das ist sowas auch.
Das traut sich ja kaum noch einer zu sagen heutzutage in Deutschland. Diese ganze linksgrün-versiffte Multikulti-Welt. Da hört man auf das gemäßigte Wort eines besorgten Freidenkers wie mich. Hört man doch gar nicht mehr. Diese scheiß Faschisten. Heiko Maas, die Sau. Raus aus dem Internet mit dem.
Stefan Brüllberger, komm mal runter jetzt hier. Hier ist eine neue.
Heiko Maas, den habe ich gefressen. Ehrlich. Heiko Maas, ich hasse ihn so sehr.
Du kriegst zwei Freikarten, Stefan Brüllberger, zwei Karten, nächstes Jahr Hockenheim, Böse Onkels, für dich und mit Freiwild und für Freiwild, fürs Alpenflair auch noch zwei Tickets für dich. So, es ist...
Weißt du, was ich gelesen hab?
Was hast du gelesen?
Ernst Röhm soll schwul gewesen sein. Von der SA, dass der schwul war, hab ich gelesen.
Also es geht doch gar nicht. Man kann doch nicht gleichzeitig Nazi sein und schwul, oder?
Hab ich auch gesagt. Hab ich auch gesagt zu dem Professor.
Ach ja.
Hab ich den Dreck aufs Maul gehauen. Ganz ehrlich. Lügen. Lügen, Professor, damit ihr wissen. Ich sag immer, jemand, der ein Komma, jemand, der in seinen Satz ein Komma einbaut,
der Schachtelsätze macht, der intellektuell nicht in der Lage ist, mal geradeaus zu sprechen, hat für mich in Deutschland nichts verloren. Ganz ehrlich, meine Meinung. Meine Meinung. Meinungsfreiheit. So.
So, da sind wir wieder fest und flauschig hier. Stefan Brüllberger kriegt auch eine eigene Rubrik, genau wie Pike. Da gibt es bald Neues von Pike, dem Drogenhund vom BKA.
Ich war auf jeden Fall im Museum Ludwig. Toll, toll. Picasso.
Oh, Léger. Warst du da denn?
Fernand Léger habe ich. Große Sonderausstellung. War der letzte Tag Fernand Léger. Einer der ersten, der gesagt hat, Kunst muss ich mit Architektur verschmelzen. Er hat nur Bilder, nicht nur, aber hat Bilder für Häuser gemalt. Entschuldigung. Mega cool. Wirklich ganz toll.
Nur Häuser gemalt.
Kann man mal rein. Nein. Der hat
Bilder für Häuser. Ach so, Bilder für Häuser.
Genau, die gar nicht, weil er hatte in so ein Hotelfoyer oder in so ein Foyer oder an einer Hauswand. Der hat das neu gedacht und hat das verschmolzen mit Architektur. Sehr interessant.
Das klingt ganz gut. Vielleicht ist es eine Marktlücke für mich. Ich mache Bilder für Zelte. Weißt du, gibt's ja vielleicht noch gar nicht, dass du beim Campingurlaub dir ein schönes Bild ans Zelt von innen machst. Olli Schulz malt Bilder für Zelte. Das macht es, weißt du was? Und das ist das Ding, was ich jetzt rausbringe. Olli Schulz, Bilder für Zelte. Olli Schulz, einer der größten deutschen Songwriter und Maler von Bildern für Zelte.
Guck mal. Naja, mehr ist ja auch nicht passiert. Ich war nur im Museum. Du wolltest doch deine Hannes-Wader-Geschichte erzählen. Dann machen wir auch Schluss für heute. Ja. Wir wollen den Leuten, wir geben zu viel, wir kriegen zu wenig zurück. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass sich endlich mal irgendjemand mal
so opfert für uns. Dass eine wahnsinnig attraktive Frau sich mal opfert für uns.
Eine wahnsinnig attraktive Frau sich mir mal hingibt bei Facebook. Einfach sich mir bei Facebook.
Aber nur bei Facebook, nicht privat treffen, sondern nur über Facebook.
Nee, das ist mir zu unhygienisch.
Ja, privat sowieso nicht. Also
so nee, du meinst, privat sowieso nicht.
Tja, das wird wahrscheinlich
jetzt,
wird. Wann
war ich das letzte Mal privat?
Weißt du was? Ich das letzte Mal privat? Jetzt gleich bist du privat. Wenn die Sendung vorbei ist, dann mal schön Socken aus, Füße eingehlen und dann einfach mal entspannen und mal irgendwie Fernsehen gucken und vielleicht auch mal Handy aus bis morgen um 12.
Ich muss das Handy mal ausmachen, wirklich.
Ja,
ich muss
wirklich, das Handy das mal ausschalten. Ja. Und das habe ich dir schon seit längerem mal gesagt. Jan. Ich weiß, du bist keiner, der mich als autoritäre Person sieht, als mit dem Handy. Ne?
Wer sieht dich als autoritäre Person? Wer ist
Menge Leute?
Autoritär?
Autorität bedeutet einfach, dass man den Lifestyle, den ich fröne, dass man den vielleicht als guten Gesichtspunkt sieht, selber auch das Leben. Ja. Also
kann aber wer glaubt, dass du bist manchmal aggressiv und fies drauf und so, da bist du autoritär, das stimmt schon. Also ich hab manchmal Angst vor dir.
Ach, du hast keine Angst, einschüchtern oder was?
Nee, aber du hast schon diese Türsteher-Mentalität von früher, die ist noch ein bisschen in dir drin, muss ich schon sagen.
Das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Okay, ja,
finde ich schon.
Wurde
aber lieb gemeint jetzt.
Na gut. Ich würde dich auch immer beschützen. Wenn wir zusammen auf die Straße gehen, dich labert einer, hau ich ihm sofort ein Ding. Wirklich. Würde ich sofort machen. Auch wenn er nur ein Autogramm will und vorher nett redet mit dir. Sofort. Bam, Alter. Lass Böhmi in Ruhe.
Wo ist denn die Oranienburger Straße? Bam! Ich wollte nur fragen, wo die. Bam! Weg. Puller, puller, puller. Da klödern die Zähne übers Pflaster.
Wirklich, weißt du was? Wenn dich einer voll quatscht, hau ich die Zähne in die Speiseröhre. Wirklich. Wenn der irgendwie anfängt.
Weißt du was?
Soll ich nicht einfach mitkommen jetzt immer, wenn du irgendwo hingehst?
Hast du das gesehen beim Spiel Deutschland gegen Italien, wie Jerome Boateng den Ellbogen dem Eder ins Gesicht, in die Fresse gehauen hat?
Meister Eder vom Pumuckl oder was?
Ja genau, nee, Eder bei den Italienern. Ich bin 35 Jahre durchs Leben gegangen und habe gedacht, dass wenn man jemandem das Nasenbein in den Kopf stößt, dass er dann direkt stirbt, weil das ins Gehirn reingeht.
Das ist aus den alten Jean-Claude Van Damme Filmen. Ja, es ist aus den alten Jean-Claude Van Damme Filmen, da war das immer so, dass die sofort gestorben sind. Aber es kann passieren.
Überhaupt nicht.
Der hat einfach nur Nasenbein. Wenn du den Knochen richtig triffst, kannst du den auch ins Gehirn reinjagen. Aber das sind jetzt keine Tipps, die ich jemandem geben will.
Auch eine geile Rubrik. Kampfsport-Tipps mit Olli Schulz. Ja. Mit zwei Handgriffen Menschen töten mit Olli Schulz.
Genau, aber Tipps, die du nie anwenden darfst.
These IPAC defendants in exchange for becoming the next chairwoman of the House Intelligence Committee. Wow. So there you have, and she was also, of course, her late husband, Sidney Harmon, was the owner of Newsweek magazine. So there you have the very convenient link, not only to Israeli intelligence, but to mainstream media. There's Newsweek magazine staring us right in the face on this. So in this particular case, Jane Harmon was deliberately brokering her offer of criminal activity, getting espionage charges dropped against people who were clearly committing.
Geschichte der Menschheit haben wir heute geredet. Ich finde, da sind ein paar schöne neue Dinge rausgesprungen in unserem Gespräch, die jetzt vielleicht mal offiziell, also öffentlich, bequatscht werden können. Ich habe in den 19 Jahren ein Mädchen geliebt. Ich war sehr verliebt in sie. Aber sie hat sich von mir getrennt. Und weißt du was? Von der richtigen Entscheidung damals.
Israel's behalf, which gets to something else we'll talk about just maybe briefly later on the show. There's going to be a new political party in this country for the 2016 presidential elections. That will be the American Eagle Party. Their likely nominee, I say likely, this hasn't been determined, but their likely nominee will be Merlin Miller, the film producer and executive, former West Point graduate, former U.S. Army officer. And Merlin, of course, appears every once in a while on Press TV Iran. I understand he recently got back from over there. But one of the things that the American Eagle Party...
Wodka, wie alt war ich da, 25 oder so, habe mich zu Hause betrunken und kam dann auf diese waghalsige Idee, sie zurückzuerobern und jetzt zum Hannes-Wader-Konzert zu gehen, dort auf die Bühne zu gehen und ihr ein Lied zu singen darüber, dass sie die Liebe meines Lebens ist. Ich hatte kein Lied vorbereitet, ich hatte keinen Plan, ich wusste nur, dass...
Fair in 1953 or 4, the USS Liberty attack in June of 1967, the Pollard and IPAC spy cases and all the rest of it. To think we have now reached a point to where Israel, not only a non-signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, but a foreign power that stole, and I want to emphasize this, stole its nuclear raw materials from an American nuclear plant in Apollo, Pennsylvania, the so-called NUMEC plant, Benjamin Netanyahu and...
alle umsonst rein können, die kannte ich halt, weil das Unternehmen, das damals gearbeitet hat, Stage Service Hamburg hieß es übrigens, für das habe ich auch gearbeitet. Dann bin ich mit diesen drei Frauen da hingegangen, habe die sofort aus den Augen verloren und irgendwie war mein Timing richtig, also bis jetzt, weil Hannes Wader gibt immer in der Hälfte seiner Konzerte eine Pause und dann
existing upon where Iran is concerned, at Israel's behest, you can see just how stacked this deck really is. And of course Michael Collins Piper's book Final Judgment makes a very credible case that Israel had more than a passing interest in what happened to Kennedy in Dallas in November of 1963. Let people read the book and make their own judgments on that. I reviewed the book some years ago. But the point...
Völlig bescheuert im Wahn. Und stehe dann auf einmal im Backstage-Raum. Und auf einmal... ist diese bedrückende Stille da. Und Hannes Wader guckt mich an. Und ich sag zu Hannes Wader, Herr Wader, ich würde mal ganz kurz gerne auf die Bühne gehen, weil da draußen sitzt ein Mädchen, was ich sehr liebe. Und ich... erzähle. Und Hannes Wader guckt mich nur an und sagt mit seiner wirklich auch ausdrucksstarken Stimme, Junge, du gehst heute Abend hier nicht auf die Bühne. Erstens, das ist meine Show, nicht deine. Sagt er so und guckt mich an. Und da war schon alles gelaufen. In dem Augenblick wurde ich auf einmal wieder nüchtern und guckt mich an. Sagen, dass im Nachhinein Hannes Wader mich eigentlich davor bewahrt hat, etwas sehr, sehr Peinliches zu machen. Und ich Hannes Wader...
Das ist wirklich auf die Bühne gelaufen. Ich habe schon gedacht, gleich erzählt Olli, wie auf die Bühne...
Und ich muss auch sagen, dass so im, das klingt dann... Also ich hätte das vielleicht jahrelang nicht erzählt, weil ich das peinlich... gerade nicht so aus, als wenn du das hast. Irgendwie so war das. Und das stimmte alles zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie war das sehr gut. Und dann hat Hannes Wader sein fulminantes Konzert weitergespielt. Und ich dachte, das klingt alles scheiße. Der hatte da so eine Phase, wo er alles mit Kopfstimme gesungen hat. Hannes Wader trotzdem ein großartiger Künstler. Kann man gar nicht genug betonen. Ich war ein bisschen... Para que juntos estemos y lleguemos al destino.
Ach, guck. Ja, Mensch, Olli, dann wünsche ich dir was. Guten Flug, komm gut hin.
Ja.
Mein Lieber.
Und die, du dir auch mal...
Brahmacharya Namah.